Hallo zusammen und schön, dass ihr bei der neuen Folge von Mitbestimmerin, unserem Interview-Podcast mit Betriebsrätinnen, mit dabei seid. Wer in den letzten Wochen schon mal reingehört hat, weiß, dass wir derzeit die Nominierten für den Deutschen Betriebsrätepreis 2026 vorstellen. Mein Name ist Christoph Herrmann. Am 16. September wird auf dem Hashtag BR26 in Berlin der Vorhang gelüftet. Dann stehen die Sieger für Gold, Silber und Bronze in den drei Kategorien kleine, mittlere und große Betriebsratsgremien im Rampenlicht. Heute geht es um den Betriebsrat des Automobilzulieferers Brose aus Würzburg. Hier gab es eine Achterbahn der Gefühle, denn die Belegschaft wurde völlig überraschend mit einer geplanten Werksschließung konfrontiert. Doch da hatte das Unternehmen seine Rechnung ohne den Betriebsrat und die Belegschaft gemacht. Was das Gremium alles auf die Beine gestellt hat, um das drohende Aus abzuwenden, dazu gibt es jetzt eine kompakte Hörfolge mit meiner Kollegin Eva-Maria Stoppkotte und ihrem Gesprächspartner Yves Weinberger. Viel Spaß dabei!
Herzlich willkommen zu Mitbestimmerin. Heute geht es um Transformation unter höchstem Druck. Was passiert, wenn die Zukunft eines Standorts in Frage steht? Welche Rolle spielt Mitbestimmung in einer solchen Situation? Und wie kann es gelingen, gemeinsam Lösungen zu entwickeln? Darüber spreche ich heute mit Yves Weinberger. Er ist Betriebsratsvorsitzender von Brose Fahrzeugteile und Mitglied des IG Metall Ortsvorstandes in Würzburg. Hallo Yves, schön, dass du da bist.
Hallo Eva, schön, dass ich da sein darf und unsere Geschichte erzählen darf.
Super, perfekt. Dann würde ich gleich mal einsteigen, damit du diese Geschichte auch den Hörerinnen und Hörern ans Ohr geben kannst. Yves, ihr standet plötzlich vor dem Drohenden aus. Was war der Anlass dafür?
Ja gut, wir wurden nach Coburg gebeten und da wurde uns von der Inhaberseite die Aussage geöffnet, der Würzburger Standort wird schließen, vordergründig wegen einer zunehmend defizitären Situation am Standort. Hat aber so nicht gestimmt, das wissen wir, weil wir den Wirtschaftsausschuss ja auch bedienen. Und da hat sich ganz klar herauskristallisiert, der Würzburger Standort ist wirtschaftlich. Das war also nicht der Grund. Wir als Betriebsrat haben vermutet, dass ein Neubau in Bamberg steht, der nicht gefüllt ist und die Würzburger dafür nach Bamberg ziehen müssen. Das war die Ausgangslage dieser Situation.
Okay, und statt dann in Schockstarre zu verfallen, habt ihr eine umfangreiche Kampagne gestartet. Was waren die wichtigsten Bausteine dafür?
Ja gut, nach der Schockstarre, die wir übrigens auch hatten, haben wir uns ein bisschen gesammelt und dann haben wir angefangen zu überlegen, was machen wir. Und da haben wir uns ein grobes Gerüst aufgebaut und das hat damit angefangen, dass wir erst einmal die Mitarbeiter mobilisieren mussten. Die wussten ja noch gar nichts und vor allen Dingen, die mussten doch gar nicht mit der Situation umzugehen. Das gab es in Würzburg davor noch nicht, das war das erste Mal. Also mussten wir die Mitarbeiter sensibilisieren und mobilisieren. Dann haben wir uns gedacht, okay, was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen natürlich die Würzburger sensibilisieren. Die müssen ja auch wissen, was los ist. Das war ja auch wichtig. Dann mussten wir die Politik involvieren, weil es war ja wichtig, dass die Politik auch Bescheid weiß. Ne? Weil die sollte uns ja helfen, bitteschön. Und dann haben wir gedacht, okay, wir sind ja eigentlich der zweitgrößte Betrieb in Würzburg. Und da haben wir einen Slogan gemacht, wir sind auch in Würzburg, haben uns auf den Marktplatz gestellt und haben jedem Würzburger erzählt, was das eigentlich bedeutet, wenn der Standort vielleicht geschlossen wird. Dann haben wir natürlich noch, das war ein ganz wichtiger Milestone, wir haben angefangen zu überlegen, was können wir denn noch machen. Im Moment bauen wir Automotivteile, aber was ist denn die Alternative? Weil du musst ja nicht nur protestieren, sondern auch eine Alternative anbieten. Genau. Das war also der nächste Baustein. Und immer wieder die Mitarbeiter abzuholen. Und dann haben wir eine digitale Offensive gestartet. Das heißt, in der heutigen Zeit, ob es einem gefällt oder nicht, Social Media, da muss überall präsent sein. Also haben wir eine Homepage entwickelt. Wir sind in Facebook, wir sind in Instagram und so weiter und so fort. Dass jeder, der möchte, sich über unsere Situation informieren kann. Das war uns wichtig. Und natürlich auch, ganz wichtig, die Gewerkschaft eingebunden. Das war es dann eigentlich schon ziemlich vernehmend. Sachen, die wir dann machen mussten, wollten.
Okay, du hast es ja eben schon sehr gut geschildert. Ihr habt intensiv die Belegschaft immer wieder mit eingebunden. Und du hast auch schon gesagt, ja, ihr habt Politik und so auch eingebunden. Welche Akteure habt ihr darüber hinaus noch mit ins Boot geholt?
Ja gut, wir haben im Westen ist ja die Universität oben und die hat ja so einen Weltraum-Hub, ne, so ein Mindset. Und das haben die eingebunden und haben gesagt, okay, das ist ja jetzt in aller Munde, können wir da nicht auch? Dann natürlich die Politik. Von den Bürgermeistern bis zum Landrat. Das haben aber nicht aufgehört, den Dr. Herrmann in München, das ist der Staatsamtsminister von Herrn Söder, glaube ich. Herr Söder haben wir auch eingeladen, der war auch da. Den Herr Aiwanger
okay.
als Wirtschaftsminister in Bayern, den haben wir auch eingeladen, der ist auch zweimal gekommen. Also wir haben alles, was wir konnten, bespielt. Wir haben komplett unser Netzwerk genutzt, ne? Weil jeder sollte die Situation in Würzburg erfahren und sollte sehen, wie ungerecht es ist, weil es ist eben nicht so gewesen, dass es zunehmend defizitär war, sondern einfach einzig und allein, dass ein Gebäude leer stand und Würzburg dafür geopfert werden sollte. Das sollte jeder wissen und sollte mit uns dagegen kämpfen.
Was hat aus deiner Sicht entscheidend dazu beigetragen, dass aus einem Aus für den Standort ein Neustart wurde und ihr nun als Innovationsstandort für Luft- und Raumfahrt gilt?
Ja, was hat dazu geführt? Was hat Auswirkungen? Also man kann ja protestieren und man kann ja auch einen Widerstand leisten. Aber irgendwann muss man auch wieder mal zum Geschäft zurück und muss sagen, okay, was können wir denn alternativ machen, wenn Rose mit uns in Würzburg keine Motoren mehr bauen will, wie die Automotive-Industrie. Also haben wir verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, haben uns fachliche Unterstützung geholt, eine Expertise geholt und haben wirklich, also nicht nur in der Theorie, sondern auch wirklich praktische Transformationsprojekte angestoßen. Das heißt, wir haben nicht nur gedacht, das könnten wir ja machen, sondern wir haben soweit vorgetragen, dass wir es auch machen können. Das sind keine Kuckucksnester, sondern das ist Tatsache. Mhm. Und das hat den Unternehmer überzeugt, da ist vielleicht doch ein Geschäft zu machen. Und er ist nicht nur theoretisch, sondern praktisch umsetzbar.
Okay, eure Herausforderungen waren ja sehr spezifisch, aber gibt es Erfolgsfaktoren bei eurem Projekt, die sich auch auf andere Betriebe mit ähnlichen Herausforderungen übertragen lassen? Hast du da so ein paar Tipps für die Kolleginnen und Kollegen?
Ja, da ganz viele. Und das ist auch der Grund, warum wir bei diesem Wettbewerb mitgemacht haben. Wir wollten allen Betrieben, die in der gleichen Situation sind, wie wir es waren, wollten wir zeigen, es gibt Möglichkeiten, den Standort auch zu sichern. Es ist nicht umsonst, Protest zu üben, sondern Protest kann sich immer auch lohnen und wir sind das beste Beispiel in Würzburg. Zum Beispiel, was uns ganz wichtig ist, man muss nach dem Protest, der auch zusteht, Gesprächsbereitschaft wiederherstellen. Man muss auf den Arbeitgeber zugehen und sagen, wie können wir uns denn einigen? Was ist denn für dich wichtig, dass der Standort in Würzburg bleiben kann? Das ist nicht nur Verzicht auf Entgelt oder sowas, sondern das sind wirklich Perspektiven und einfach die nächste Tür durchschreiten, wo man sagt, wir möchten in der Transformation wirklich beginnen und nicht immer nur mit dem Wort Hülse, sondern wirklich tatsächlich mit der Transformation beginnen. Das ist ganz wichtig, dass der Unternehmer sieht, die meinen es ernst. Das ist eine loyale Belegschaft und das war, glaube ich, ganz wichtig.
Okay, dann ganz, ganz herzlichen Dank und wir freuen uns, wenn wir euch auf dem Deutschen Betriebsrätepreis 2026 begrüßen können.
Und wir auch.
Nach der Schockstarre kam der Betriebsrat schnell ins Handeln oder, um es mit unserem heutigen Gesprächspartner zu sagen, wenn man es nicht probiert, hat man schon verloren. Dass die Belegschaft gewonnen hat, konntet ihr in dieser Podcast-Folge sicherlich deutlich heraushören. Mal sehen, was die Jury des Deutschen Betriebsrätepreises dazu entschieden hat. In Anwesenheit von Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas werden am 16. September auf dem Hashtag BR26, Deutschlands wichtigsten Betriebsratsforum, die Sieger gekürt. Wir werden in den kommenden Wochen noch weitere Titelaspiranten an dieser Stelle präsentieren. Erneut einschalten lohnt also auf jeden Fall. Und in der September-Ausgabe unserer Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb erhaltet ihr unter anderem eine kompakte Zusammenfassung aller nominierten Projekte. Reinlesen unbedingt empfohlen. Wir hören uns, wenn ihr wollt, in Kürze mit einer neuen Folge. Bis dahin und danke fürs Zuhören.